Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Eigentlich kennt fast jeder von uns diese Frage. Wie soll ich den Partner finden, der ein ganzes Leben lang zu mir passt? Gut, manche Hörer und manche Hörerinnen, die stellen sich diese Frage nicht mehr, denn sie sind bereits verheiratet und stellen sich daher mittlerweile ganz andere Fragen. Ist die Wahl des zukünftigen Partners nicht eher ein Zufallsprodukt, so nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt? Oder hat die Partnerwahl vielleicht etwas mit ganz unromantischem, wie vielleicht einer klaren Entscheidung zu tun? Gibt es vielleicht Kriterien, die jungen Menschen bei der Partnerwahl helfen könnten? Dabei geht es nicht nur um die Fragen von Aussehen oder Herkunft, sondern ja um richtig knackige Fragen, deren Beantwortung absolut notwendig ist. Schnell kommt man auch als junger Mensch dann zur Frage, wie soll man denn mit der Kraft der Sexualität umgehen und wie lange soll denn bitteschön noch mit dem Sex gewartet werden? Informiert man sich darüber in Internetforen, dann liest man Beiträge wie diese. Sex gehört zu einer Partnerschaft, wie auch zum Beispiel ein gemeinsamer Urlaub und sollte auf jeden Fall schon vor der Ehe vollzogen werden. Das zweite Beispiel. Ich bin der Meinung, dass es nicht zeitgemäß ist, mit dem Sex bis zur Hochzeitsnacht zu warten. Du willst doch heiraten, weil du sicher bist, dass du mit diesem einen Menschen dein restliches Leben teilen willst. Aber wie willst du das wissen, wenn du bisher keinen Sex mit dem oder der Zukünftigen hattest? Soweit die Beispiele aus diversen Internetforen. Unser Thema also in der Lebenshilfe heute, Liebe wählt aus, wie finde ich den richtigen Partner, Freundschaft und Sexualität, Zufall oder Entscheidung. Zugeschaltet ist uns dazu die Autorin des gleichnamigen Buches, Frau Wilma Lerching. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Lerching. Grüße Gott.
Ja, herzlichen Dank, Herr Miller.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Wilma Lerching ist Jahrgang 1971. Sie ist verheiratet und hat 3 Kinder. Die gelernte Bankkauffrau engagierte sich schon früh in der Schönstadt Mädchenjugend. Seit 1998 beschäftigt sie sich in der Jugendarbeit mit dem Thema ja, Liebe wählt aus. Seit 2003 ist sie ausgebildete Multiplikatorin für NER, die sogenannte natürliche Empfängnisregelung. Sie hält regelmäßig Vorträge bei Jugendveranstaltungen zum Thema Freundschaft und Sexualität. Frau Lerching, einer der ersten Sätze im ersten Kapitel Ihres Buches, der lautet: Da tat ich etwas, was im Nachhinein betrachtet nicht sehr klug war. Ich verliebte mich Hals über Kopf in einen netten jungen Mann. Frau Lerching, was soll denn daran bitte falsch gewesen sein?
Ja, also ich habe im Nachhinein festgestellt, allerdings muss man dafür, die Gefühle müssen wieder etwas abkühlen, um sich das einzugestehen, dass man beim Verlieben trotzdem auch eine Entscheidung trifft, auch wenn einem das nicht so klar ist. War also dieser nette junge Mann, wo ich gedacht habe, auch wir könnten zusammenpassen und habe auch bewusst seine Nähe gesucht. Und ja, man merkt einfach, dass das Herz anfängt zu hüpfen. Und dann gibt es trotzdem auch diesen Moment der Entscheidung, möchte ich jetzt diesem Gefühlsrausch und diesem Gefühlschaos quasi die Stirn bieten und mich da reinstürzen oder bin ich etwas vorsichtiger? Und ja, da wird tatsächlich eine Entscheidung getroffen. Das weiß man vielleicht, wenn man ganz jung verliebt ist und das erste Mal das erlebt, nicht so sehr. Aber wenn man einmal durch diese Schule durchgegangen ist, dann wird man doch etwas vorsichtiger und ruhiger und merkt, da hat auch eine Entscheidung eine Rolle gespielt.
Frau Lerching, in der heutigen Zeit, wo Geschlechtsverkehr unter 14-Jährigen keine Ausnahme, sondern fast schon die Regel ist, da halten Sie Vorträge vor Schulklassen, wo es darum geht, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Da haben Sie sicherlich einige gegrunzelte Stirnen vor sich sitzen. Warum tun Sie sich das eigentlich an?
Ja, das ist immer wieder sehr spannend, denn ich spreche meistens in 8. Klassen und da kann man ungefähr sagen, dass ein Drittel auf jeden Fall auch schon Erfahrung hat mit Freundschaft sowieso, aber auch mit der Sexualität. Und wenn ich dann mit solchen verrückten Thesen komme, dann gibt es dann auch schon mal, ja, nicht nur gerunzelte Stirn, sondern das wird mir auch ganz klar gesagt, dass meine Ansicht total veraltet ist. Was ich gerne möchte ist oder was ich immer wieder feststelle, auch in Gesprächen mit jungen Leuten, ist, dass sie eigentlich zu jung dafür sind, erstens Partnerschaften einzugehen und zweitens auch schon sexuell aktiv zu sein. Denn es bedeutet, dass sie ja auch ja sich ein Stück weit aus der Hand geben, dass da eine Bindung zu einem Partner passiert und der sie eigentlich noch nicht gewachsen sind. Das Problem ist, dass man eigentlich zu einer guten Partnerschaft auch eine ausgereifte Persönlichkeit braucht. Das heißt, man muss eigentlich ja sich so ein bisschen selber auch kennengelernt haben. Man muss seine Stärken, seine Schwächen kennen. Und naja, mit 14, ich denke, das weiß jeder, da fängt man eigentlich erst an, sich so kennenzulernen. Jetzt haben die einen Partner, den sie quasi in ihr Leben mit einbeziehen, sind aber eigentlich auch noch ganz dabei, sich selber kennenzulernen. Und mit dieser Situation sind sie total überfordert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn sie...
Also stopp, ganz kurz. Also das heißt... Die sind erst dabei, sich selber kennenzulernen, sind verwundert, warum jetzt auf einmal der Bart sprießt oder da ein Busen ist, wo
genau,
vorher keiner war.
Genau.
Und auf einmal kommt da noch ein Mensch, für den ich Gefühle habe. Also das sehen Sie eher als eine Überforderung für junge Menschen.
Ja, absolut. Mhm. Ja, das Problem ist ja auch, dass sie durch die Sexualität sich an den anderen ganz doll binden und dass da auch eine Bindung stattfindet, die sie eigentlich nicht mehr im Griff haben. Eine freie Persönlichkeit sollte eigentlich zu jeder Zeit in der Lage sein, zu sagen, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Und ich sehe bei den jungen Leuten diese Freiheit nicht. Die sind also in unguter Weise aneinander gebunden und denken dann, das ist Liebe. Wundern sich aber, dass sie eigentlich nicht glücklich sind und unglücklich sind und auch mit dem Partner gar nicht zurechtkommen.
Stopp, da muss ich unterbrechen. Ja. Wieso sind die jetzt in unguter Weise aneinander gebunden? Ich meine, die haben sich doch lieb.
Ja, die lieben sich, aber diese Liebe ist nicht frei. Man sucht sich und man möchte auch sich miteinander unterhalten. Man merkt aber, dass da zum Teil total die Basis fehlt. Und man ist enttäuscht und traurig. Aber die auch gerade diese körperlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, binden sie so stark aneinander, dass sie das immer wieder suchen und sagen, okay, das ist jetzt Sexualität und irgendwie, da ich spüre da was und das muss doch Liebe sein. Aber haben eigentlich ihre innere Freiheit total verloren.
Aber Sie sind jetzt eine verheiratete Frau, Mutter von drei Kindern. Sie suchen doch auch immer wieder die Nähe Ihres Mannes. Ja? Warum ist es bei Ihnen richtig und bei den anderen falsch? Wenn Sie das nochmal ein bisschen herausstellen können.
Bei uns ist es so, dass wir ja wirklich Ja zueinander gesagt haben und dass wir also bei unserer Hochzeit versprochen haben, wir wollen zusammen bleiben. Natürlich ist das keine Garantie, aber auf jeden Fall ein Ausblick. Und als mein Mann und ich geheiratet haben, da waren wir also wirklich Persönlichkeiten, die jeder wussten, was wir wollen. Und wir waren uns klar, wir möchten zusammenbleiben und wir möchten uns gegenseitig helfen, auch zu wachsen und auch ja eine Familie zu gründen. Und junge Leute, die 14 sind, die denken so weit noch gar nicht. Die nehmen eigentlich eine Partnerschaft auf und denken, ja, es ist schön, wenn ich nicht alleine sein muss. Und es ist schön, wenn ich auch den anderen zeigen kann, dass ich begehrt bin und dass ich auch einen Freund habe oder eine Freundin habe. Und dann werden die sexuell aktiv und dann kommt natürlich auch die ganze Problematik der Verhütung dazu, die natürlich ein ganz, ganz umfassendes Problem ist. Und das erkennen die jungen Leute eigentlich überhaupt nicht. Das tut mir dann immer so weh, weil ich einfach denke, was tun sich die jungen Leute da an? Und da ganz besonders betroffen sind die jungen Frauen. Das ist einfach, ja, wer quasi auch verheiratet ist und wer Sexualität erlebt hat, der weiß, dass die Sexualität bei Mann und Frau ganz unterschiedlich ist. Ich versuche dann immer...
Ja. Wieso sind da die Leidtragenden die jungen Frauen?
Die Frauen sind diejenigen, die die Bindung durch die Sexualität stärker erfahren. Aber ich versuche es den jungen Frauen auch mal ganz praktisch zu erklären. Ich gehe dann hin und male dann die Erregungskurve des Mannes und die Erregungskurve der Frau an die Tafel. Und dann sage ich aber nicht dazu, welche ist. Und eine geht sehr steil nach oben und fällt sehr steil ab. Und die andere Kurve steigt sehr langsam an und findet ihren Höhepunkt erst sehr spät, bleibt aber auf dieser Ebene sehr lange. Und dann sage ich, welche Erregungskurve ist welche. Das wissen die jungen Frauen sofort. Die hoch ansteigt und steil wieder abfällt, das ist die Erregungskurve des Mannes. Und dann versuche ich ihnen zu erklären und zu sagen, ihr seid jetzt 14 und der Partner, den ihr habt, der ist vielleicht 16. Ich möchte mal wissen, welchem jungen 16-jährigen Mann ihr zutraut, dass er in der Lage ist, seine Körper und seine Gefühle so zu beherrschen, dass auch ihr zu eurem Recht kommt, was die Sexualität betrifft. Und dann sehe ich in ganz, ganz viele traurige Gesichter und dann schauen die mich an und sind also wirklich ganz betroffen und dann möchte ich am liebsten hingehen und den einen oder anderen in den Arm nehmen und sagen, komm, wird schon wieder. Das sind halt Erfahrungen, die du gemacht hast und die sind traurig und die haben dich vielleicht verletzt, denn es ist halt so, die jungen Frauen denken, das ist Sexualität, sind aber eigentlich selber nie ja zu dem Genuss gekommen, den Sexualität eigentlich geben kann. Weil ja der Junge hat für sich das erlebt, so nach dem Motto, das war schön und weiß auch gar nicht. Also ich möchte da jetzt den jungen Männern gar keinen Vorwurf machen. Der weiß es einfach nicht. Was braucht denn diese junge Frau? Was ja, was tut ihr gut? Wann tue ich ihr gut? Wann kann sie Sexualität auch wirklich schön erleben? Das ist ja nun mal so, dass bei der Pubertät, bei den jungen Männern, also die Hormone dermaßen da die in Wallung versetzen, ja, dass die denken, die Frau fühlt es genauso. Und wer länger verheiratet ist, der weiß, dass man ganz mühsam lernen muss, jedes Jahr neu, dass Männer und Frauen doch sehr verschieden sind. Und diese Verschiedenheit zur Ergänzung werden kann, aber am Anfang der Ehe doch hat man immer irgendwie das Gefühl, ich als Frau, ich denke richtig und ich muss jetzt meinen Mann quasi zu einer Frau machen und mein Mann denkt umgekehrt. Und wenn ich dann überlege, dass jungen Eheleuten das passiert, dann frage ich mich, was ist mit 14-, 15-Jährigen? Die wissen ja noch gar nicht um diese ganze, ja, Thematik und ja, rascheln da einfach so rein und denken sich nichts dabei und sind aber am Ende total enttäuscht.
Was ist das traurige Gesicht, das die Mädchen machen? Das liegt einfach daran, dass sie genau wissen, eigentlich versteht sie der Junge noch gar nicht.
Ganz genau. Also in dem Augenblick habe ich das Gefühl, als würden sie sagen, ja genau, warum hat mir das noch keiner gesagt? Wie soll ich das dem jungen Mann beibringen? Das ist ja die nächste Problematik. Wir Frauen sind ja so harmoniebedürftig. Wir haben immer das Gefühl, uns anzulehnen und wir suchen ja auch den Schutz und wir suchen eigentlich den Partner, der uns diesen Schutz gibt und wir hoffen, dass wenn wir einen Partner finden, er uns diesen auch gibt. Und dann müssen sie auf einmal einsehen, dass der Junge überhaupt gar nicht versteht, was die Frau eigentlich bei ihm sucht. Und sie denkt, naja, wenn ich jetzt nicht nachgebe, wenn ich ihn jetzt nicht zulasse, dass er mich küsst, wenn ich jetzt nicht zulasse, dass wir miteinander zärtlich sind, dann geht er vielleicht. Sie hat Angst, also den Partner zu verlieren. Und lässt sich dabei immer auf mehr Sexualität auch ein, als ihr gut tut. Und dann wird sie auf einmal wach und denkt, wie, das war's? Und wenn ich das dann genau so erzähle, dann sehe ich so nach dem Motto, ja genau. Und dann bin ich immer ganz erschüttert und denke, Mann.
Also das verstehe ich jetzt nicht, weil wir leben doch eigentlich in einer Zeit, wo Sexualaufklärung von Jugendlichen ganz früh ansetzt, wo ich auf jedem Plakat sehe, wie ich verhüten muss, nämlich dass ich schön brav ein Kondom nehmen muss. Ich kann mittags um 2 sehe ich pornografische Darstellungen. Es gibt eigentlich keinen Spielfilm mehr ohne eine Sexszene. Die müssen doch über alles Bescheid wissen. Wieso sprechen Sie bei Ihren Vorträgen sozusagen ins Tal der Ahnungslosen hinein? Was ist da schiefgegangen bei der Vermittlung?
Bei der Vermittlung wird also wirklich rein auf die körperlichen Sachen abgezielt. Es wird also nur auf die Verhütung abgezielt. Wie kann ich verhindern, dass ich schwanger werde? Wie kann ich verhindern, dass ich eine sexuelle Krankheit bekomme? Es wird aber nie erklärt, wie ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Wie nimmt Frau Sexualität wahr? Wie nimmt Mann Sexualität wahr? Wie können wir lernen, darüber zu sprechen? Das ist ja ein ganz wichtiger Teil, den ich auch immer mit den Jugendlichen durchgehe, dass ich sage, ihr müsst miteinander reden können. Und darum geht es mir nicht, dass ihr miteinander redet, wie war der letzte Kinofilm oder wie findest du den und den Lehrer. Über andere reden geht sowieso am einfachsten. Nein, über mich reden, über meine Sehnsüchte reden, über meine Träume reden, darüber reden, wie geht's mir dabei, wenn wir zärtlich sind, wie geht's mir dabei, wenn wir zusammen sind, was liebe ich an dir oder was liebe ich auch nicht an dir, was tut mir weh. Und diese Sachen auszusprechen, das ist für die Jugendlichen wie, als würde ich vom Mars sprechen. So nach dem Motto, ach, da kann man drüber sprechen. Aber also aus der Erfahrung unserer Ehe merken wir, mein Mann und ich, wie wichtig das ist, sich gerade in den ganz intimen Bereichen auszutauschen. Also nicht nur, was jetzt Sexualität angeht, sondern auch, was diese Wünsche und Sehnsüchte angeht oder was auch Verletzungen angeht, die man mit sich trägt. Denn man reagiert ja manchmal völlig unbedacht. Und der Partner wundert sich, warum richtet sich jetzt darüber auf und da ist irgendwie eine Verletzung, die noch von früher stammt. Und das tragen wir alles mit uns. Und ja, das ist natürlich 14-, 15-Jährigen überhaupt nicht klar. Und dass das zusammengehört, dass gerade bei einer Frau, die spürt das nochmal stärker, beim Mann ist es auch so, aber die Frau hat nochmal eine intuitive Wahrnehmung dessen, dass Körper und Seele wirklich ganz tief miteinander verbunden sind. Aber mit 14 kann sie das natürlich noch gar nicht ausdrücken, weil sie ahnt es zwar, aber sie kann es nicht sagen. Also ich spüre ja jetzt, ich bin ja jetzt bald 40 Jahre alt, wie ich jedes Jahr dazulerne und denke, oh, da ist ja noch mehr und noch mehr und das habe ich ja gar nicht gewusst und jetzt sehe ich auf einmal die Zusammenhänge.
Also das heißt, es ist eigentlich wie eine Sprache zu lernen.
Ja.
Ich muss Worte für Dinge finden, die ich so noch gar nicht benennen kann.
Ganz genau. Und die Gefühle überhaupt auch mal hochkommen lassen und mal zulassen, eigentlich hat mir das nicht gut getan. Es wird mir ja immer in den Medien vorgegaukelt, Sexualität ist ganz was Tolles. Und das sieht manchmal so aus, als würde man vorne einen Knopf drücken und hinten kommt ein fertiges Produkt raus. Ich sage immer, wenn ihr mal mit euren Eltern reden wollt, dann fragt sie doch bitte mal nach Enttäuschungen, was die Sexualität angeht. Fragt sie doch mal, wo sie Enttäuschungen erlebt haben. Und wenn das möglich ist, dass ihr mit euren Eltern redet, dann werdet ihr euch wundern, denn diese Enttäuschung, die hat jeder erlebt. Und das ist ganz normal, weil Sexualität ist nicht einfach eine Maschine, die einfach funktioniert, sondern es geht ja auch dabei, gerade bei der Frau, dass die Seele berührt wird. Und eine Frau kann sich sexuell eigentlich dann wirklich öffnen, wenn sie das Gefühl hat, ich kann meinem Partner vertrauen. Mein Partner bietet mir Schutz. Mein Partner hat mich verstanden. Mein Partner liebt mich wirklich so mit meinen Schwächen, wie ich bin. Und dann ist sie in der Lage, auch wirklich so das tiefe Fenster auch ihrer Sexualität und ihrer Gefühle zu öffnen und sich dem Mann auch wirklich hinzugeben. Und zwar so in einer Weise, dass sie und ihr Mann das genießen, wie sie es vorher noch gar nicht gekannt haben. Und wenn ich das den Jugendlichen erzähle, dann gucken die mich an und denken, dass, also sie ahnen irgendwo, da ist was dran, aber merken auf einmal, dass das, was sie als Sexualität erleben, damit nichts zu tun hat.
Wie dringen Sie dann doch vor zu den Jugendlichen?
Eigentlich immer wieder, indem ich frage, tut euch das eigentlich gut? Wie geht's dir dabei? Ich denke, es ist jahrelang oder jahrzehntelang gar nicht über Sexualität gesprochen worden. Das Problem, was unsere Eltern eigentlich erlebt haben, ist, man durfte sich quasi unterhalb des Bauchnabels gar nicht mehr anschauen. Also über Sexualität wurde gar nicht geredet. Also und Sexualität war auch irgendwie, ja, man wusste es nicht so recht einzuordnen. Ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Aus dieser ja so ein bisschen verklemmten Erfahrung heraus kamen ja dann auch die 68er-Bewegung. Und dann kam halt genau das Gegenteil. Es wurde also alles an die Öffentlichkeit gezerrt. Und jetzt ist so dieses andere Extrem gekommen und keiner hat wirklich den Mut, den jungen Leuten zu sagen, ja, das könnte auch anders gehen. Und jetzt muss man wirklich da ansetzen. Man kann jetzt nicht mit Verboten ansetzen. Man kann nicht sagen, ihr dürft das aber nicht. Weil, also, das funktioniert überhaupt gar nicht. Es ist ja alles auch frei zugänglich. Ich kann Kondome kaufen, ich kann mir die Pille besorgen, ohne dass meine Eltern das wissen. Damit brauchen wir eigentlich nicht zu locken. Sondern wir müssen eigentlich damit locken, dass wir sagen, fühlt mal in euch hinein. Und ich glaube, dass jeder junge Mann und jede junge Frau in der Lage ist, ihre eigenen Bedürfnisse wirklich da auch wahrzunehmen und zu sagen, ja, will ich das eigentlich schon? Die jungen Männer, die sich da gegenseitig anstacheln und sich irgendwelche Geschichten erzählen, von denen ich glaube, dass die Hälfte nicht davon wahr ist, aber einfach um sich hervorzutun, zu sagen, boah, ich habe mit der da geschlafen und ich war da am Wochenende und und die jungen Frauen, die das Gefühl haben, boah, wenn ich jetzt nicht nachgebe, dann geht mein Freund weg. Ich habe da eine sehr interessante Geschichte gehört. Eine junge Frau hat mir erzählt, sie war auf einer Abitursabschlussfahrt und dann haben sie sich unterhalten und die Frauen haben überlegt, wie viele Pillen man von der normalen Pille nehmen muss, um die Wirkung der Pille danach zu erreichen. Denn letzten Endes,
also die Pille danach, die abtreibend wirkt.
Ganz genau. Letzten Endes ist ja die Pille danach nur eine sehr hochdosierte Pille, die also verhindern soll, dass es entweder zu einem Eisprung kommt, wenn er denn noch nicht da war, oder wenn es zu einem Eisprung kam, dass also diese Frucht sich gar nicht einnisten kann. Und wie viele muss man jetzt von der normalen Pille nehmen, damit man diese Wirkung erreicht? Und das wurde jeder gefragt und dann kam auch irgendwann sie an die Reihe und dann sagt, ja, welche Pille nimmst du denn? Dann sagte sie, ich nehme keine Pille. Aber allen war klar, sie hat einen Freund. Und dann haben alle sofort auf sie eingeredet und gesagt, ja, aber du weißt doch, mit dem Kondom alleine, das ist nicht sicher genug, da kannst du ja jederzeit schwanger werden, das ist doch unvernünftig und so, du musst doch die Pille nehmen. Dann sagt sie, nein, ihr habt mich falsch verstanden. Ich schlafe nicht mit meinem Freund. In dem Augenblick war also Totenstille in dem Zimmer und keiner rührte sich. Und die erste Frage, die eine junge Frau stellte, und das macht dein Freund mit? Und da sieht man einfach, also da hat kein Erwachsener eingegriffen und da hat keiner irgendeine Moralpredigt gehalten, sondern das kam aus dem Tiefsten heraus, das macht dein Freund mit. Und dann haben sie sich darüber unterhalten, dass eigentlich jede von denen, die in dem Zimmer war, gerne noch gewartet hätte. Und dass sie eigentlich nicht das da gefunden haben, was sie gesucht haben, sondern dass sie eigentlich gesagt haben, wir möchten unseren Freund behalten, wir lieben den, wir möchten ihn nicht verlieren. Offensichtlich gehört das dazu.
Also das heißt, die Aufklärung zielt eigentlich bislang nur Richtung Funktionalität, aber nicht dahin, wie kann ich überhaupt eine erfüllte Sexualität haben.
Ganz genau.
Frau Lerchen, jetzt haben wir recht lang über Thema Nummer 1 gesprochen.
Ja.
Aber es gibt ja noch andere Kriterien sozusagen, ja, wie ich als junger Mensch, als junger Mann, junge Frau, ja, den richtigen Partner aus der Menge an vielen netten jungen Männern und Frauen herausfinden kann. Also jetzt mal gesetzt den Fall, ein junger Mann, eine junge Frau hat sich entschieden zu warten, mal als eines. Aber welche Kriterien wären jetzt noch weiter sozusagen Hilfestellungen, um ja Herr meiner Gefühle zu werden sozusagen, weil die Gefühle sind ja wahnsinnig stark. Die brechen ja wie ein Tsunami über mir herein. Auch der Druck von außen. Ich meine, Sie haben die Situation der Freundinnen, die beieinander sitzen, beschrieben. Ich als Mann kann auch davon erzählen, wie es eben in der Schule war, wie die Freunde dann eben geprahlt haben, wer mit wem und wer noch nicht und so weiter. Und man kam sich dann immer ziemlich bedröppelt vor. Welche weiteren Kriterien gibt es denn noch, die so eine Hilfe sind, eine Anleitung, worauf ich schauen kann?
Ja, ich denke, jeder hat so in seinem Erwachsenwerden auch mal erlebt, wie so dieses Verliebtsein, genau wie Sie sagen, über einen hereinbricht und man sich dem nicht erwehren kann. Und ich erzähle auch in meinem Buch auch so ein bisschen meine Geschichte, weil ich einfach denke, dass jeder irgendwo so seine Geschichte hat, auch mit diesem Verliebtsein und wie ist er damit umgegangen. Und ich möchte einfach auch Anregungen geben, was könnte man denn tun? Also ich erkläre das immer so, man muss sich das vorstellen wie so ein reißender Fluss. Man springt in einen reißenden Fluss und der reißt einen wirklich mit und man hat überhaupt keine Chance, da auch rauszukommen. Aber irgendwann kommt dieser reißende Fluss auch in eine Ebene. Denn jede Verliebtheit, sei sie noch so schön und noch so ergreifend, weicht dann doch irgendwann auch der Normalität. Das heißt, man nimmt den Partner schon mal hier und da auch mit seinen Schwächen wahr und man merkt, ach, der andere ist doch nicht nur ganz toll, sondern er hat auch so hier und da eine kleine Macke. Und ich denke, also wenn man so spürt, dass so dieser reißende Fluss ein bisschen ruhiger wird, dann sollte man auch mal den Kopf rausstrecken und mal überlegen, ja, passen wir überhaupt zusammen? Und ich habe so aus meinem Leben heraus einige Fragen erarbeitet, wo ich dann immer auch eine Geschichte zu erzähle. Woran kann man denn eigentlich erkennen, ob wir zwei zusammenpassen?
Sollen jetzt alle mitschreiben?
Und ich erzähle dann also meine erste Geschichte, dass ich mich auch einmal verliebt habe in einen jungen Mann und der das sehr genossen hat, aber eigentlich die Gefühle nicht erwidert hat. Und daher kam dann meine erste Frage, meint er mich oder spielt er nur mit meinen Gefühlen? Ich erkläre das auch noch ein bisschen, aber wo ich einfach gemerkt habe, ja, der hat mit meinen Gefühlen gespielt, der hat es einfach genossen, dass ich ihn toll fand. Und was ich daraus gelernt habe, ist, ich bin mit meinem Gefühlschaos zu einem Priester gegangen und habe ihm dann mein Leid erklärt. Und er hat gesagt, Sie müssen sich selber aus dieser Situation befreien. Da sage ich, ja, das ist ja jetzt toll, wie soll ich denn das machen? Und er sagt ganz einfach, wenn er Sie zum Tanzen auffordert, sagen Sie nein. Wenn er Sie nach Hause bringen will, dann sagen Sie nein. Wenn Sie merken, dass Sie alleine bleiben nach einer Veranstaltung, dann gehen Sie nach Hause. Aber das Wichtigste ist, wenn Sie spüren, dass Sie in Gedanken dieser Situation nachhängen und sich diesen Tagträumen hingeben, ach, wie schön könnte das sein, wenn wir jetzt zusammen wären und was könnten wir alles unternehmen und sich die Zukunft schon ausmalen, dann schneiden Sie wirklich diesen Gedanken ab, stehen Sie auf, gehen Sie Radfahren, schauen Sie fern, egal, Hauptsache Sie kämpfen gegen diesen Gedanken an. Und ich habe wirklich gedacht, also, naja gut, ich habe nichts zu verlieren, ich versuch's mal. Aber es ist mir tatsächlich gelungen, also auf diese Art und Weise diese Verliebtheit tatsächlich auch selber wieder in den Griff zu bekommen. Das war allerdings sehr viel Arbeit und hat 3 Jahre gedauert. Und ich erzähle das den Jugendlichen dann auch immer etwas ausführlich, weil ich sage, also ihr dürft gerne aus meinen Fehlern lernen, ihr müsst den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Oder wenn ihr den gleichen Fehler macht, dass ihr vielleicht auch eine Chance habt, da auch wieder rauszukommen. Und dann habe ich mich gefragt, wieso habe ich an dieser Verliebtheit eigentlich so festgehalten? Und dann habe ich festgestellt, ich hatte in der Zeit wirklich viele Probleme. Ich wusste nicht, wie soll meine Zukunft aussehen. Ich hatte mich mit meinen Eltern immer wieder gestritten und habe gedacht, also wenn ich doch jetzt einen Freund hätte, dann könnte ich alles mit dem besprechen und müsste mich mit denen gar nicht mehr auseinandersetzen.
Willkommen in der Pubertät, ja.
Genau, mittendrin. Mhm. Und daher auch die zweite Frage, meine ich jetzt wirklich diesen Partner? Oder soll er mich nur von meinen Problemen ablenken?
Also sozusagen, dass nicht der Partner mit meinen Gefühlen spielt, sondern sozusagen ich auch diesbezüglich mit ihm spiele, weil ich ihn eigentlich für was anderes gebrauche.
Ganz genau.
Okay.
Oder auch mit meinen eigenen Gefühlen spiele, die also quasi künstlich anheize. Ich liebe ihn doch und ich mag ihn doch so gerne, weil ich irgendwie da ja eigentlich nur einen Ausweg aus meinen Problemen suche. Und dass meine eigentlichen Probleme eigentlich da reinstecke und denke, das ist mein Problem. Und mich davor scheue, meine eigenen Probleme auch zu lösen. Mhm. Ja, und nachdem ich das also überwunden hatte, ging es weiter, dass ich einen anderen jungen, netten Mann kennenlernte. und wir auch wirklich uns super verstanden haben. Aber ich schnell feststellte, dass ich eigentlich stärker bin. Er war auch 2 Jahre jünger. Und ich erkläre den Mädchen immer, und die lachen dann immer, dass die Mädchen eigentlich den Jungs in ihrer Entwicklung gerade in der Pubertät 2 Jahre voraus sind. Und die lachen deswegen, weil sie merken, ja, stimmt.
Nur
ja.
2 Jahre?
Manchmal, vielleicht ist es auch mehr, es kommt ganz drauf an. Aber das einfach so, wenn er auch noch jünger ist, der Partner, dass es dann schwierig wird. Weil dann die Frau einfach auch sehr dominant ist. Und daher kommt dann die dritte Frage, kann ich meinen Partner bewundern? Und bewundert der Partner auch mich? Und dieses Bewundern muss gegenseitig sein. Also ich finde dich ganz toll, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Also jetzt natürlich im Überschwang der Gefühle, aber auch später, dass man sagt, ja gut, dass ich dich habe, weil du bist wirklich eine Ergänzung für mich und ich finde dich ganz toll. Und ich erkläre dann auch immer, dass man da auch zum Beispiel darauf achten muss, wenn einer jetzt ganz praktisch veranlagt ist und der andere ganz intellektuell. Da kann man sich zwar gegenseitig bewundern, aber das wird dann auf Dauer auch schwierig, dass man immer denkt, ja, der andere ist ja gar nicht so weit wie ich intellektuell. Und der andere denkt, mein Gott, der ist ja immer so unpraktisch. Ja, dass so diese Bewunderung gegenseitig sein muss und dass die auch standhalten muss, auch einer längeren Zeit.
Okay.
Ja, weiter geht's mit der Frage, ist der schon frei oder vergeben? Dann lachen die immer, aber ich erkläre dann auch immer, es ist wirklich nicht mehr normal heute, dass man da drauf Rücksicht nimmt, sondern da wird einfach gesagt, die Liebe ist über uns gekommen. Gegen die Liebe, die sie Himmelsmacht, kann man nichts machen. Und versuche dann auch wirklich mal klarzustellen, wie schmerzhaft das ist, wenn einer dem anderen den Partner wegnimmt. Und das dann auch irgendwie auch noch interessant begründet, so nach dem Motto, ach, die Liebe war ihnen sowieso schon abhanden gekommen und der Trauschein war sowieso nur noch auf dem Papier. Und versuche ihnen dann auch klarzumachen, wie unbarmherzig so eine Sicht ist. Denn ab jetzt muss ich ja immer gut drauf sein, immer leidenschaftlich, immer attraktiv für den Partner. Denn wer weiß, ob der mich sonst verlässt. Wer weiß, ab wann uns die Liebe abhanden kommt. Wenn ich aber aus so einem Gesichtspunkt lebe, dann bin ich ja immer also unter Strom und dann habe ich ja auch letzten Endes kein Vertrauen zu meinem Partner und irgendwann bin ich auch einfach erschöpft davon, immer nur ganz toll zu sein und dann zerbricht die Partnerschaft daran und nicht daran, dass er jemand Neues findet. Ja, also versuche ich ihm wirklich die Augen zu öffnen, zu sagen, also bitte seid ganz sensibel damit und schaut, ob der jetzt vergeben im Sinne, der hat schon eine lange Freundschaft und es sieht schon danach aus, dass sie zusammenpassen, da nicht mehr reinzufunken, also da auch sehr sensibel vorzugehen. Oder aber wie gesagt, wenn da schon feste Partnerschaften sind, man schon zusammen lebt oder verheiratet ist, dass man wirklich da die Finger davon lässt, weil das kann nur in Tränen und in Schmerz dann enden.
Also ich bin jetzt sehr erstaunt, dass Sie noch nicht über gemeinsame Interessen oder gemeinsame Werte gesprochen haben, sondern erstmal über so andere Voraussetzungen. Also wie gesagt, kann ich den anderen bewundern? Will ich von meinen eigenen Problemen ablenken? Ist er frei oder vergeben? Also dass viele Dinge wirklich noch überhaupt vor dem Punkt kommen, haben wir denn zum Beispiel überhaupt eine gemeinsame Wertebasis oder
ganz
sowas?
Genau, das ergibt sich natürlich jetzt aus meinem Leben. Ich bin also wirklich da ganz an meinem Leben entlang gegangen und habe überlegt, wie ist das mit den verschiedenen anwandelnden Freundschaften gegangen. Und es hat sich einfach auch aus dieser aus meinem Leben so ergeben. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass die jungen Leute ja mit 14 so früh in Partnerschaften reinrasseln und man denen wirklich erstmal die ganz normalen Grundpfeiler auch sagen muss. Dass das für die völlig neu ist, darüber wirklich auch mal ernsthaft nachzudenken. Sondern die gehen ja nur vom Gefühl aus. Und ich versuche wirklich so ganz langsam da auch den Verstand mit reinzubringen. Und also bislang hat sich diese Reihenfolge durchaus als praktikabel erwiesen. Aber dann komme ich natürlich auch ganz klar auf diesen Punkt, der wäre nämlich der nächste gewesen, haben wir gemeinsame Grundwerte und Interessen. Denn wenn ich mich jetzt auf diesen Weg einlasse, dann kann ich damit rechnen, dass ich mit 15 oder 16 immer noch keinen Freund habe. Und das ist eigentlich auch Normales. Und das versuche ich Ihnen zu vermitteln und zu sagen, ist es euch schon mal so gegangen, ihr seid nach dem Wochenende in die Schule gekommen und alle haben erzählt, was sie am Wochenende Tolles erlebt haben, auf welchem Event, auf welcher Party sie waren, was sie alles Tolles erlebt haben. Und sie denken, boah, ich war nur alleine zu Hause und ich habe mich nur elendig gefühlt und ich saß in der Ecke und habe in meinen Kissen geweint und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann sehe ich schon in den Gesichtern, ja klar, kennt natürlich jeder. Da sind aber die Punkte, die wichtig sind, auch solche Situationen gehören zu unserem Leben, weil das der Moment ist, wo wir mal zu uns kommen, wo wir mal ruhig werden, wo wir mal erkennen, was fehlt mir denn da eigentlich? Was suche ich denn? Und Ich komme halt auch immer über den Glaubensweg, weil ich glaube, dass es einfach ganz eng zusammenhängt. Und ich sage, abgesehen davon hat Gott da die Chance, auch mal mit euch zu reden. Wie soll der reden, wenn immer alles laut ist? Ihr müsst stille werden, damit ihr auch mal hören könnt, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Was kann ich? Wo bin ich gut? Wo liegt meine Sehnsucht? Was will ich aus meinem Leben machen? Und ja, da ermutige ich einfach die jungen Leute, da mal dran zu gehen und da einfach auch mal zu gucken und vielleicht auch mal so eine kleine, ganz kleine, sage ich immer, Liste zu erstellen, was einem so wichtig ist, dass man gerne möchte, dass der Partner es mit einem teilt. Und wirklich auch den Partner darauf hin, den ich mir jetzt mal ins Auge fasse, auch mal dahin drauf prüfe, so nach dem Motto, haben wir gemeinsame Grundwerte und haben wir gemeinsame Interessen?
Also wir reden jetzt nicht davon, dass sie auf dieselbe Popband stehen.
Nein, nein, nicht nur. Das kann durchaus ein Anfang sein, weil so eine gemeinsame Musikrichtung schadet sicher nichts. Denn auch, das habe ich ja mittlerweile durch unsere Jungs, den 14-Jährigen und den 12-Jährigen auch gelernt, dass es auch bei der Pop ganz verschiedene Richtungen gibt und dass da schon große Unterschiede gemacht werden.
Dass da richtige Glaubensfragen draus werden.
Ja, ja. Und natürlich, wenn ich dann auch nach den Sehnsüchten und Träumen frage, dann sehe ich auch die glänzenden Augen. Einmal, ja, weil sich da auch zum Teil Tränen bilden, weil sie denken, ja, ich suche doch meinen Traum und ich spüre, der ist in mir und der muss geboren werden. Und also so, ja, wie so ein Küken, was aus dem Ei schlüpft und sagt, mach doch mal einer die Schale auf. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, ich will die suchen und ich spüre und ich möchte da weitergehen. Also, dass da auch wirklich was aufblitzt, was sie dann auch suchen.
Frau Lerchen, das hört sich auch ganz stark irgendwie danach an, als ob das auch die Suche nach der eigenen Berufung ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ist es... Sind damit 14-Jährige nicht überfordert oder ist das genau die Zeit, wo man sich darüber Gedanken macht?
Gar nicht. Also gar nicht. Ich merke das auch, wenn ich das mit Ihnen anspreche. Wenn ich dann auch sage, wenn ihr euch jetzt einen Priester anschaut oder eine Ordensfrau anschaut, dann denkt ihr, boah, müssen die sich das gut überlegt haben. Die müssen ja also Tage, Jahre haben die nächtelang wachgelegen und überlegt, ob sie das können. So eine Entscheidung könnte ich nicht treffen. Und dann lachen die immer, weil sie dann merken, ja tatsächlich, also so denkt man halt. Aber ich sage, aber eine Partnerschaft, die kann man einfach so mal eben nebenher mitnehmen. Das macht man so nebenher, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber dass so eine Partnerschaft mein Leben komplett verändert und auch Spuren hinterlässt, die ich nicht mehr löschen kann, vielleicht ja auch nicht will, aber vielleicht ist ja auch die Partnerschaft nicht so dolle gewesen, dass man denkt, ach, die Erfahrung hätte ich mir eigentlich schenken können. Das war jetzt nicht so gut für mich. Dass man aber sich darüber vorher im Klaren ist, das hinterlässt Spuren in meinem Leben, das verändert mich, das verändert auch ja meine ganze Art, das Leben zu sehen. Und wenn es eine schlechte Erfahrung ist, dann macht es mich vielleicht misstrauisch. Dann suche ich zwar einen neuen Partner, weil ja innerlich so diese Einsamkeit und dieser Drang, ich möchte mich jemandem schenken, immer noch da ist. Aber ich öffne mich dem gar nicht mehr so, weil ich denke, naja, wer weiß, ob der mich nicht wieder verlässt und mich wieder verletzt. Wenn ich mich aber nicht wirklich öffne, dann hat diese Partnerschaft von vornherein überhaupt keine Chance. Und ich versuche ihn einfach so diesen Mechanismus mal zu öffnen und das verstehen sie sehr wohl. Ich sage also, da ist was in euch, auch eine Berufung. Und ich sage, ich glaube sogar, aber ich sage, ihr dürft mir da gerne widersprechen, dass es einen Partner gibt, wenn ich zur Ehe berufen bin, wenn ich dafür ausgeguckt bin und man mir das zutraut, dass ich ein Leben lang mit einem Partner zusammenbleiben kann, dass es auch einen gibt, der wirklich gut zu mir passt. Und daher ist es auch so wichtig, auszuwählen, denn der liebe Gott geht nicht hin und klopft an die Tür und sagt, bitteschön, hier ist er. Sondern er möchte ja unsere Freiheit auch wahren und gibt uns Hinweise und möchte auch, dass wir unseren Verstand benutzen und einfach mal gucken, ja, passen wir zusammen. Und das kann man schon auch anhand einiger Fragen einfach auch so ein bisschen abklopfen.
Sie sprechen bei einem katholischen Sender. Inwieweit ist jetzt zum Beispiel, wäre das ein, oder ist es ein Problem auch, die Frage, ja, hat er einen religiösen Hintergrund? Ist der Mann oder die Frau, in die ich verliebt bin, ist es Christ oder nicht Christ? Oder ist es ein praktizierender Katholik oder eher ein Papiertiger? Ja? Inwieweit ist das, haben Sie so die Erfahrung auch bei Ihren Vorträgen gemacht, inwieweit ist sowas auch schon Thema?
Auf jeden Fall. Also es ist zwar Thema erst, wenn ich es anspreche, aber weil oft glauben die, dass die Liebe, und das ist ja, ich meine, das wissen wir ja alle, als wir jung verliebt waren, haben wir gedacht, die Liebe wird uns über alle Schwierigkeiten tragen, bis wir an die erste Schwierigkeit gestoßen sind und gedacht haben, oh, jetzt trägt aber alle irgendwie gar nichts mehr. Leider ist ja Religion im öffentlichen Bereich überhaupt kein Thema mehr. Und deswegen sind Jugendliche, die irgendwie doch mit dem Glauben in Berührung gekommen sind, sei es jetzt stärker oder auch lockerer, denken einfach, sie müssen diesen Bereich ausklammern, weil... Das wird ja auch so kommuniziert, das muss ja jeder für sich selber wissen. Und sie glauben, dass also diese Liebe sie auch tragen kann. Und dieser Illusion versuche ich sie immer wieder zu berauben. Und ich erkläre dann einfach von mir, dass als ich geguckt habe, welche Grundwerte sind mir denn eigentlich wichtig, ich für mich erkannt habe, ich bin katholisch und ich möchte, dass mein Partner katholisch ist. Aber ich möchte nicht nur, dass er katholisch ist, sondern dass er seinen Glauben auch praktiziert. Und dann sage ich auch immer gleich dazu, ich denke nicht, dass Katholiken bessere Christen sind. Ja, also ich kenne freikirchlich-evangelische Christen, evangelische Christen, die stecken mich mit ihrem Glauben in die Tasche und wieder drauf. Da gucke ich nur hinterher. Aber ich habe mir das einfach mal praktisch vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie wird das sein, wenn wir zusammen leben und um das mal direkt auf die Spitze zu treiben, wie wird das sein, wenn wir Kinder haben? Mir ist der Glaube wichtig. Ich möchte meinen Glauben an die Kinder weitergeben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und ich stelle mir jetzt vor, es ist Sonntagmorgen und ich sage so, 9 Uhr, jetzt gehen wir in die Kirche. Und mein Mann sagt, ach nö, ich bleib liegen. Und dann gehe ich zu meinem 13-jährigen Sohn und der sagt, geht Papa? Dann sage ich nein. Dann sagt er, ich dann auch nicht. Und ich habe mir dann vorgestellt, welche Schwierigkeiten da für mich kommen und welche Schwierigkeiten da in die Familie, in die Ehe kommen, worüber müssen wir uns streiten. Und ich kann aus meiner Erfahrung einfach sagen, es gibt ja schon so viele Möglichkeiten, sich zu streiten, dass man sich an irgendwelchen zentralen Stellen finden muss. Sonst wird es einfach zu kompliziert, auch eine Partnerschaft auf Dauer durchzuhalten. Und ich weiß, es gibt Partnerschaften, ich kenne die auch, wo der Partner nicht gläubig ist. Und das funktioniert. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich sehe auch, und das sind ja meistens die Frauen, die gläubig sind, was für ein großes Leid das für die Frauen bedeutet, wie schwierig das ist und dass das oft unterschätzt wurde vor der Ehe, was für einen wichtigen Teil auch dieser Glaube, diese persönliche Beziehung zu Gott in meinem Leben hat und wie weh mir das tut, dass ich das nicht mit meinem Partner teilen kann.
Ist ein Punkt auf meiner virtuellen Checkliste, wer könnte doch jetzt sein, naja, mein Partner ist zwar kein Christ, aber das wird er schon, den kriegt man schon hin.
Oh, davor warne ich immer. Das ist auch eine weitere Frage, die weiter unten kommt. Nehme ich meinen Partner so an, wie er ist, oder muss ich ihn erst noch ändern? Davor warne ich in jedem Fall. Ich muss meinen Partner so annehmen, wie er ist. Ich kenne Fälle, da ist es gelungen, da ist tatsächlich der Partner Christ geworden, aber das sind die wenigsten Fälle und ich warne auch davor, das sich vorzunehmen. Denn das ist auch ein großer Vertrauensbruch. Wenn der Partner auf einmal merkt, der versucht mich durch die Hintertür zu bekehren, ich bin aber gar nicht bereit dazu, und er versucht mich zu vereinnahmen. Wir alle wissen das, dass wir das nicht wollen. Wir wollen nicht vereinnahmt werden, sondern wir wollen frei zu einer Sache Ja sagen. Wenn ich diese Ehe eingehe und mir bewusst ist, dass der andere Partner nicht glaubt, dann muss ich ihn so nehmen und ich muss mir diese Distanz auf 50 Jahre vorstellen. Kann ich das in 50 Jahren, ist das immer noch okay, wenn ich zur Kirche gehe und mein Partner nicht? Und es gibt auch viele Bücher, also irgendeins ist mir da in Erinnerung, ich glaube, das hat zu tun mit dem Franz von Sales, wo dann auch eine junge Frau sagt, sie hat immer versucht, hat immer gebetet, macht doch, dass mein Partner auch gläubig wird, und wie sie dann den Durchbruch schafft und sagt, mein Partner muss nicht gläubig werden, wenn ich gläubig bin, dann reicht das für meinen Partner auch ein Stück weit mit und ich nehme meinen Partner geistig mit. Aber das war für sie ein dermaßener Leidensweg, und wir haben ja auch heute leider nicht diese geistiges Klima, dass das jetzt allgemeingut wäre, dass das jetzt ein Priester einem auch so zusprechen würde. Ja, wir haben ja also wirklich so ein bisschen eine geistige Armut auch in Deutschland. Und deswegen, also muss man einfach sagen, ihr müsst einfach vorher euch ganz klar darüber sein, ob ihr das aushaltet, 50 Jahre. Denn es kann auch sein, dass euch keiner auf diesem Weg hilft, auch zueinander zu finden und auch das auch auszuhalten, wirklich.
Frau Lerchen, wenn jetzt ein junger Mensch sich entschieden hat, ich möchte bis zur Ehe warten, ich suche mir den Partner wirklich in aller Ruhe sehr gut aus und mache eben nicht mit bei den Gesprächen, die meine Freunde führen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, diesen Druck standzuhalten? Weil die halten mich doch alle für einen Idealisten oder Vollidioten einfach.
Ja, das ist nicht so einfach, das muss man ganz klar sagen.
Okay.
Also ich würde ihm also als erstes raten, sucht ihr vielleicht Gleichgesinnte, versucht euch gegenseitig zu stützen und versucht auch jetzt nicht umgekehrten Druck aufzubauen, das muss klappen.
Posaunt ja. Doch keiner laut raus, hallo, ich gehe jungfräulich in die Ehe, damit bin ich ja völlig abgemeldet bei mir
genau,
in der Schule.
Genau.
Wie finde ich die denn?
Ja,
die Gleichgesinnten.
Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es am einfachsten geht in den jungen geistlichen Gemeinschaften. Also, dass junge Leute, die sich auch treffen, jetzt zum Beispiel, wenn man zum Weltjugendtag geht, und dann lernt man die unterschiedlichsten Richtungen da auch kennen, sei es jetzt Tönstadt, sei es Gemeinschaft Emanuel, Regnum Christi. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, Jugend 2000, also wenn ich jetzt alle aufzählen würde, die mir schon einfallen. Aber ich weiß, dass alle die eigentlich wirklich aufrichtig Gott suchen, auch spüren, dass dieser Weg der richtige ist und den auch versuchen zu leben. Und da gibt's wirklich auch die ganz, die leben auch mitten in der Welt. Und das sind auch genug dabei, die sagen, boah, ich wollte das, und dann ist dann doch der Gaul mit mir durchgegangen und die Gefühle waren zu stark und ich habe aber gespürt, das ist jetzt nicht richtig und ich fange neu an. Und da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass sich da irgendwelche hochnäsigen Leute treffen, sondern die sind ganz normal, und aber versuchen sich auch irgendwo ja gegenseitig zu stärken und zu sagen, komm, wir versuchen es nochmal, wir packen es nochmal an. Und wir gehen jetzt nochmal zusammen den Weg und versuchen uns nochmal gegenseitig zu sagen, wie hast du das geschafft und wie machst du das und wie gehst du damit um, dass man sich auch einfach gegenseitig stärkt. Und der nächste Punkt, der für mich auch ganz, ganz entscheidend ist, weil oft ist ja die Jugendgemeinschaft, trifft sich aus ganz Deutschland und dann trifft man sich einmal irgendwo an einem Ort, der ganz weit weg ist, und dann muss man wieder alleine in seine Schule zurück. Es geht kein Weg daran vorbei, dass man wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott aufbaut. Ansonsten schafft man das nicht. Man braucht einfach den Rückhalt, dass ich irgendwo das Gefühl habe, Gott steht hinter mir und steht in meinem Rücken und der versucht mich zu stärken und der nimmt mich auch wieder auf, wenn es nicht geklappt hat, und dann gibt er mir die Kraft, neu anzufangen. Ich glaube, anders wird es nicht gehen.
Also das heißt, es ist die Entscheidung zu warten mit dem Sex und mit der Partnerschaft auch bis zur Ehe.
Ja.
Und mit der Partnerschaft wartet man nicht bis zur Ehe, die geht ja vorher ein und es mündet dann in die Ehe. Aber dass das sozusagen ein Prozess ist, der mich auch in eine Beziehung, in eine neue Beziehung mit Gott führt oder führen kann. Das ist sozusagen, ich gehe ja da sozusagen in eine Schule.
Ja, und ich.
Das ist ein langer geistlicher Weg, kann ich das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich versuche immer den Schülern oder auch den jungen Leuten zu vermitteln, dieser Weg, den wir gehen, der ist vernünftig. Wir müssen uns das einfach nochmal anschauen. In meinem Buch möchte ich jetzt nicht so ausführlich, weil da müssen wir so lange ausholen, aber in meinem Buch erkläre ich auch nochmal ganz ausführlich, was machen eigentlich Verhütungsmittel mit mir? Was macht die früh aufgenommene Sexualität mit mir? Wie verändert die mich? Und die merken auch ganz schnell und sagen es auch zum Teil aus Erfahrung, dass sie eben so verändert hat, dass es ihnen doch nicht so gut getan hat. Und es ist einfach vernünftig, so zu leben. Ich sage, natürlich ist es vernünftig, so zu leben, wenn du gläubig bist, weil Gott das möchte für dich, das Glück möchte. Er möchte, dass du glücklich wirst, und das ist einfach so in uns rein gelegt, und deswegen sagt er, am besten lebst du so, weil dann wirst du glücklich. Aber es ist auch für die Leute vernünftig, die nicht gläubig sind. Es ist insgesamt einfach ein vernünftiger Weg, weil er mir einfach gut tut und weil er ja eher die Chance bietet, auch glücklich zu werden. Was ich allerdings auch sage, ich bekomme dann manchmal so die Frage, ja, gibt es denn solche Jungs überhaupt? Interessanterweise wird nie nach den Mädels gefragt. Das ist immer die Frage, gibt es denn solche Jungs überhaupt? Dann sage ich immer, ja, die gibt's. Die gibt's, und die Frage ist, ob ihr den Mut habt, den zu suchen und darauf auch zu warten, dass er denn kommt. Und das ist manchmal einfach auch der Weg der Tränen. Also, weil einfach die Einsamkeit dabei ist, weil ich eben in einigen Punkten nicht dazu gehöre. Und weil mich die anderen das vielleicht auch manchmal ganz doll spüren lassen. Aber ich für meinen Teil muss sagen, jede Träne war es wert. Denn heute lebe ich in einer wirklich glücklichen Partnerschaft. Wir sind seit 16 Jahren verheiratet, und ich sage immer, natürlich ist das keine Garantie, dass das auch in 50 Jahren noch so ist, aber im Moment bin ich wirklich glücklich und bin froh, dass ich den Weg so gegangen bin, aber auch, dass Gott mir natürlich dabei geholfen hat. Ich bin mir ganz bewusst, dass ich das alleine auch nicht geschafft hätte.
Ganz durch mit den Punkten aus Ihrem Buch sind wir noch nicht, aber wir wollen ja die Hörerinnen und Hörer auch noch neugierig lassen, dass es ja noch weitergeht. Aber jetzt noch, wie könnten denn ein paar Worte der Ermutigung für Eltern? Ich meine, wie können Eltern, Freunde, so junge Menschen auf diesem Weg begleiten? Ohne jetzt da Zeigefinger erheben, moralinsauer zu sein und sagen, hey, du musst halt warten, und weil es eben so ist. Und wie kann man da Kinder oder Jugendliche da einfach gut wirklich begleiten?
Also erstmal denke ich, ist ganz wichtig, dass man bereit ist, auch von seinen eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und zwar schonungslos und ganz offen und ganz ehrlich sagen, wie es war.
Oh oh, okay.
Weil ich glaube, dass da eine ganz große Chance drin liegt, dass man die Jugendlichen an dem eigenen Fehlern hat teilhaben lassen. Meine Eltern haben das so gemacht. Die haben mir also wirklich gesagt, bei uns ist es so und so gegangen. Das war gut, das war nicht gut. Und ich durfte quasi aus dieser Erfahrung schon lernen. und denken, naja gut, und sie mir auch ganz klar gesagt haben, für dich wünschen wir uns den Weg so und so. Aber du bist natürlich frei, du kannst, wir können nicht immer dabei sein und du musst deinen Weg alleine gehen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist ja einmal über Partnerschaft zu sprechen mit den Jugendlichen, und zwar auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, vielleicht auch mit den Partnern, die man vor dem Ehepartner hatte. Vielleicht sollte man sich allerdings auch vorher als Ehepaar nochmal austauschen, nicht, dass da auf einmal Sachen kommen, die der Partner noch nicht wusste. Also das sollte man am besten da zuerst auch das Gespräch suchen. Und ja, dann auch einfach ehrlich sein und sagen, wie haben wir Sexualität erlebt, welche Enttäuschung haben wir erlebt. Da ermutige ich die Eltern immer ganz doll, darüber zu sprechen und da vielleicht sich auch mal Gedanken drüber zu machen. Denn das ist hinterher das, was die Jugendlichen aufnehmen. Wenn wir denen sagen, oh, die Pille ist ganz ungesund, dann sagen die, ach, nehmen die anderen alle auch und die leben auch. Damit brauchen wir so nicht zu kommen. Das regt die nicht auf. Oder auch mal auch ganz klar sagen, hör mal, möchte nicht, dass du sexuell aktiv bist, weil ich glaube, es tut dir nicht gut. Aber wenn jetzt da eine Schwangerschaft ist, bitte komm zu uns nach Hause. Bitte sei offen mit uns und wir möchten dir helfen. Und ja, denn das ist der nächste Punkt, den die Jugendlichen auch nicht bedenken, auf die ich sie immer wieder aufmerksam mache. Wir müssen wirklich immer damit rechnen, dass wir auch schwanger werden können. Auch wenn wir Verhütungsmittel gebrauchen. Und was passiert dann? Und dann die ganze Abtreibungsthematik, die man natürlich jetzt auch nochmal ausweiten könnte, einfach auch mal in den Blick nehmen. Auch dafür sind Jugendliche auch schon offen. Da kann man auch sensibilisieren. Aber ganz wichtig ist für die Eltern, bitte nicht erst mit 14 anfangen.
Sondern wann?
Also immer dann, wenn die Kinder fragen. Es kommt auf das Kind an, aber ich würde sagen, also mit 9 werden die in der Schule, in der Grundschule aufgeklärt, da anfangen. Immer wieder, wenn man auch im Fernsehen eine Szene sieht, entweder die schön ist oder die nicht schön ist, versuchen ins Gespräch zu kommen. Spätestens mit 12 sollte man wirklich umfassende Gespräche führen, in meinen Augen. Und auch gerade bei den Jungs, wo ja dann wirklich die Gefühle amok laufen und die sich untereinander in der Schule auch wirklich sagen, wo denn die nächsten Pornoseiten zu finden sind. Also da müssen wir, also wir dürfen uns das wirklich ja so krass, wie die Kinder sagen, wie möglich vorstellen. Da sind, wir wissen manchmal gar nicht, in welcher Welt die leben, dass man die auch wirklich darauf anspricht. Wie geht das mit dir? Was macht denn das mit dir, wenn du Pornoseiten anschaust und solche Sachen? Und nicht einfach denken, das machen unsere Kinder nicht.
Oder Frau Lerchen, Sie machen gerade mehrere Fässer für mehrere Lebenshilfesendungen auf.
Aber das gehört alles zusammen. Das möchte ich einfach nur mal klarstellen, was da alles hinten dran hängt. Deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben Wilma Lerchen gehört. Sie hat das Buch geschrieben, Liebe wählt aus. Wie finde ich den richtigen Partner? Freundschaft und Sexualität, Zufall oder Entscheidung? Frau Lerchen, haben Sie ein kurzes, knackiges Gebet für Jugendliche, die auswählen wollen?
Darf ich das für die Jugendlichen sprechen?
Ja, unbedingt. Ja. Aber wichtig, kurz.
Ja. Jesus, ich bitte dich, dass alle Jugendlichen wirklich erkennen, was du tief in sie hineingelegt hast, dass sie die Sehnsucht, die in ihrem Herzen wach ist, auch wirklich schüren und zu einem Feuer werden lassen. Und dann bin ich mir sicher, dass sie den guten Weg finden. Amen.
Amen. Frau Lerchen, herzlichen Dank für Ihre offenen Worte, für Ihre klaren Worte. Danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ja, vielen Dank auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das Buch Liebe wählt aus von Wilma Lerchen ist erschienen im Schönstadt Verlag. Weitere Informationen dazu gibt es beim Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer 08323 967 5110. Dort erfahren Sie alles Weitere zu dieser Sendung und zum Buch von Wilma Lerchen, Liebe wählt aus. Den Hörerservice oder die Informationen zur Sendung bekommen Sie auch direkt im Internet auf unserer Website www.horeb.org. Klicken Sie einfach die heutige Sendung an und dann bekommen Sie alle Hintergrundinformationen dazu. Sollten Sie erst später zugeschaltet haben und die Sendung in voller Länge hören wollen, dann haben Sie dazu die Möglichkeit, können sich eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst für sich, für Ihre Kinder, Neffen, Enkel oder sonstige Bekannten und Verwandten, die das Thema interessieren dürfte, bestellen unter der Rufnummer 08323 967 5120 können Sie eine CD kostenlos bestellen oder auch direkt von unserer Website www.horeb.org. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.